Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 per Anhalter durch die Fantastik.
Genau, heute mal nach langer Zeit mal wieder ein Interview mit We Love Board Games.
Genau, kennen wir von Instagram und ich habe euch in Freiburg getroffen. Genau, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen könntet, dann wäre das sehr nett von euch.
Ja, vielen Dank für schon mal die Einladung. Ich bin der Stefan.
Und ich bin die Chrisli.
Und im Hintergrund hört ihr vielleicht auch mal das Quengeln während der ganzen Zeit. Das ist der kleine Jonas, unser 4 Monate alter Sohn.
Das ist okay. Das ist einer der jüngsten Podcaster in Deutschland, behaupte ich jetzt mal.
Zusammen mit Henry.
Ja, genau.
Genau. Den kennen unsere Zuhörer ja vielleicht schon so ein bisschen aus dem Hintergrund.
Ja. Teilt auch schon die Leidenschaft mit Brettspielen, weil diese Wände voll mit Brettspielen, die sind so furchtbar bunt und eine totale Attraktion. Schon in dem jungen Alter.
Ja, wir konnten das in der Vorbesprechung ja schon so ein bisschen sehen. Ihr habt da eine beachtliche Sammlung, ne? Über 1000 Stück, hast du gesagt?
Ja, um die 1000.
Also um die 1000?
Genau. Ja. Das, was sich so in jetzt den letzten 2 Jahren, seitdem wir den Blog auch betreiben, so richtig angehäuft haben. Also gestartet haben wir ganz klein mit, ja, was schon auch schon überdurchschnittlich, vielleicht 50 Spielen etwa. Und waren so in studentischen Gruppen auch unterwegs und irgendwann kam dann jemand zu und der hat gemeint, irgendjemand hätte so über uns so abwertend gelästert, so, wie kann man noch so was Langweiliges machen wie Brettspielen? Und davon so ein bisschen getriggert, hat dann Christi gesagt, so, dem zeige ich's. Und hat den Instagram-Account aufgemacht und nach ein paar Tagen oder Wochen hatten wir schon die ersten 100 Follower und deswegen ging das so los. Also so haben wir uns gegründet eigentlich, um das mal ausländischen Studenten zu zeigen.
Ja, sehr cool. Jetzt seid ihr bei über 10.000 Followern, wie ich gesehen habe.
Ja, so schon über 13.000.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Das ist eine Reichweite. Hammer, ne?
Ja, und wir haben eigentlich so nur, so unser Hauptfokus liegt eher darauf, das wie so eine Art Tagebuch mit so Kommentaren sozusagen. Und dafür lohnt sich, also dafür ist Instagram eine echt sehr gute Plattform. Und wir spiegeln die Einträge dann auch gleich noch auf Facebook, aber also unsere Hauptplattform ist auf jeden Fall Instagram.
Und wie viele Beiträge macht ihr da so im Schnitt?
Im Schnitt einen am Tag. Also wir sind jetzt in 2 Jahren haben wir 800 Beiträge. Also ist noch eher etwas über einen dann am Tag.
Wahnsinn. Also das heißt, ich wirklich jedes Mal, wenn er spielt, zurechtlegen, Foto machen, Kommentare drunter.
Genau.
Ja. Das ist cool. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man auch einfach den Content hat und liefert, ne? Dann das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist natürlich dann auch dem Instagram-Algorithmus geschuldet, wenn man das dann mal eine Woche oder zwei schleifen lässt. Also bei der Geburt, als wir im Krankenhaus waren, haben wir dann natürlich nicht so viel posten können. Und da hat man das dann auch schon gemerkt, dass das dann so eine kleine Delle gab. Aber das war uns egal. Da muss man dann auch irgendwann mal Prioritäten im Real Life setzen.
Wollte gerade sagen, also wir haben ja zum Beispiel noch einen Instagram-Account für Beanhalter durch die Fantastik, haben wir ja noch gar nicht. Schiebe ich irgendwie immer vor mir her, müssen wir auch mal machen. Aber wir haben ja zum Beispiel noch einen vom Brot und Spiele, von dem Spieletreffen, was wir auch organisieren, wenn jetzt kein Corona wäre. Ja. Der ist halt jetzt auch seit Anbeginn Corona halt zunehmend verwaist. Da gehst du halt, was willst du an Content liefern, wenn die Veranstaltung dazu halt nicht stattfindet? Ne?
Ja, schwierig. Genau.
Da konnten wir dann auch nur irgendwie ein paar Bilder von den Brettspielen, die wir selber gespielt haben, online stellen und das war es dann so ein bisschen.
Ja. Das sonst ist hätte man ein bisschen die Entzugserscheinung, aber das war es dann auch.
Ne? Ja, die haben wir tatsächlich auch, weil also in unserer, also vor Corona, als wir noch in Karlsruhe jetzt gelebt haben, haben wir auch wöchentlich 2 bis 4 Spieletreffen organisiert in der Woche.
Ja.
Und dann einen mit den internationalen Studierenden, dann noch einen im Monat mit Kindern und sonst auch halt privat noch. Und seit Corona haben wir das halt komplett auf Null gefahren. Und Das ist schon.
Corona haben wir ja ein paar Mal so eine Aktion gemacht, dass die Leute die Spiele auch bei uns ausleihen dürfen.
Genau.
Oh, ah, cool.
Ja. Ja. Also die uns kannten, dann in Karlsruhe, die Studenten oder sowas, da kamen die dann halt vorbei und wir haben es dann runter an die Tür gebracht. Mhm. Und dann eine Woche später haben wir die Spiele wiederbekommen.
Ja.
Dass den Leuten dann halt so langweilig in den WGs oder in den Zimmern dann war.
Naja, klar.
Mhm.
Was ist denn so euer Lieblingsgenre? Habt ihr irgendwie was Spezielles, wo ihr sagt, das geht immer, oder?
Bei mir, ich mache so ein Spiel, die Regel ist nicht kompliziert, aber zum Spielen ist ziemlich schwer. Das ist so dieser easy to play, easy to learn, hard to master Spiel.
Ja, okay.
Ja, okay.
Wie Azul oder wie heißt denn nochmal das Spiel? Calico, solche Spiele.
Ja.
Und wenn die Regel ist zu kompliziert ist, irgendwann nach 2-3 Stunden, dann schaltet auch mein Kopf dann quasi aus.
Das erinnert mich so ein bisschen an Kartograf.
Ja. Ja, genau, sowas, genau.
Ja, weil es ist wirklich super easy, aber dass du da wirklich auf dicke Punkte kommst, da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken und du wirst halt immer besser.
Ja. Ja. Oder auch, wo Christi auch so mit angefangen hat, ist eigentlich Dominion.
Ja,
also
auch sehr geil.
Deckbuilding, genau. Und das ist so von den Regeln super einfach erklärt. Aber wenn ich gegen sie spiele, also wir haben das am Anfang extrem häufig gespielt, weil wir da auch noch nicht so viele andere Spiele hatten. Und dann habe ich vielleicht von 50 Partien ein oder zwei gegen sie nur gewonnen, weil sie da so dermaßen stark drin ist, das ist unglaublich. Ja.
Das geht mir bei dem Kartografen mit meiner Freundin so, die gewinnt da auch ständig.
Ja, Anne ist da echt. Das ist wirklich Wahnsinn,
das ist,
ja.
Das ist echt irre, ja. Genau.
Aber dann, Anne hat irgendwie so, also ich habe das Gefühl, sie weiß eigentlich nicht, was sie tut und dann gewinnt sie aber volles Rohr. Punktemäßig.
Ja, sie weiß schon, was sie tut. Das ist ja das.
Ja, ja, aber sie bringt es so rüber. Das ist ja nochmal, das ist schon sehr gut.
Ja, ja, das ist dann.
Wenn man vor allem noch so Fragen reinstreut mit was sollte ich jetzt nochmal machen?
Ja, genau.
Ja, ja, genau.
Ja.
Aber normalerweise gibt es schon auch vorkommen, dass solche Leute, die immer das Spiel gewonnen am Ende, oder?
Ja, naja, genau. Das ist wie beim Billardspiel, wenn die Leute so die Vollprofis sich hinstellen und sagen, warte mal, was muss ich mit den Kugeln jetzt machen? Und am Ende dann, irgendwelche Tricks abziehen.
Ja.
Genau. Ja.
Stefan, wie ist bei dir?
Habe auch so Spiel, also weil ich bin auch Ingenieur von Haus aus, so Spiele mit räumlichem Denken oder so, da bin ich extrem stark drin, das macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm. Ansonsten, Deduction, ja, alle möglich, auch, so Deduction oder so, also wo man auch viele Sachen im Kopf machen muss, dann bin ich zwar meistens langsamer oder so, ja, dann beschwert sich Chrisley immer, aber in so Spielen bin ich, glaube ich, auch extrem stark. Und ansonsten auch das breite Feld der Eurogames, oder auch so Familienspiele oder gehobene Familienspiele, aber auch mal so ein Terraforming geht immer. Genau.
Ja. Wie ist das bei euch so mit komplexeren Spielen, so 4X-Games oder sowas?
Das Problem ist da häufig die Zeit. Also weil häufig geht über den Komplexitätsgrad auch die Spieldauer hoch. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch die ganze Vita Lacerda-Reihe zu Hause, aber die kommen so selten auf den Tisch, weil einfach das einen ganzen Samstag halt irgendwann mal kostet, wenn man sich wieder in die Regeln einarbeiten muss.
Und keine richtigen Mitspieler auch, oder?
Ja, das ist halt jetzt halt auch das Problem aktuell. Also jetzt mit dem Kleinen auch noch dazwischen muss man sich auch um den kümmern. Das macht es dann schon relativ kompliziert, so ganz große Spiele auf den Tisch zu tun.
Am Anfang haben wir schon viel auch On Mars oder Underwater City oder sowas haben wir schon oft gespielt.
Ja.
Aber so Legacy-Games oder größere Dungeon-Crawler mit Kampagnensystem oder so eher nicht, wa?
Der Stefan hat mich die ganze Zeit überzeugt, das Spiel Gloomhaven zu besorgen. Und mir spricht halt das Thema überhaupt nicht am Anfang. Aber jetzt haben wir doch eine geholt, aber die kleine, diese Pranken des Löwen.
Pranken des Löwen, ja.
Ja.
Die Erweiterung.
Schauen wir mal, ob mir das gefällt.
Du warst noch nie auf dem Tisch gewesen jetzt bis jetzt.
Ah, okay, okay.
Die einzige Legacy, die wir gespielt haben, war die Pandemic.
Mhm. Ja, die Legacy. Die Legacy.
Ja. Das war. Ich bin so ein ungeduldiger Spieler, weißt du?
Okay.
Ich will immer schnell was Neues.
Ja,
wenn,
okay.
Das ist die gleiche immer in dieser langen Zeit. Irgendwann schaltet dann mein Kopf einfach aus und ja.
Ja, da bin ich ja gespannt, was mit Stellaris jetzt rauskommt. Das soll ja so ein Infinite Legacy Game werden. Und auch, das soll ja jede Runde auch maximal 2 Stunden dauern. Und auch halt mit verschiedenen Spielern spielbar. Also man muss nicht immer die gleiche Truppe zusammenkriegen. Ne? Also das scheint dann wohl auch noch eine Möglichkeit zu sein, dieses 4X-Thema und Legacy zu kombinieren, ohne dass man eben die Nachteile davon hat. Ne? Mhm.
Ja, das hört sich schon mal interessant an, ja.
Ja.
Ist aber auch wieder eins von den Spielen, wo man viel Geld draufwerfen musste.
Über ja, das ist ja dann häufig so, da wenn das dann auch so größere Kickstarter-Kampagnen sind, dann machst du das dann auch nur noch mit dem, dann hast du noch so ein Deluxe und dann noch eine Erweiterung und das noch alles und am Ende bist du bei $200 oder sowas.
Ja, genau. Ja.
Wenn das mal reicht, ja, ja.
Ja.
Das stimmt.
Und dann kommt noch Zoll und Versand drauf.
Ja, ja mittlerweile ja. Das
ist nicht zu unterschätzen in den Zeiten. Ja, das geht gerade völlig durch die Decke.
Also ich hatte letztens einen Kickstarter mit geliebäugelt und dachte mir so, naja, komm, kannst du ja mal wieder was machen. Du wartest ja so auf eine Handvoll Kickstarter. Und dann habe ich mir irgendwie angeguckt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, was ich hätte haben wollen, waren irgendwie 40 Euro Zoll und Versand. Und dann habe ich mir so gedacht, ne, das war tatsächlich das K.O.-Kriterium für mich.
Ja. Aber mittlerweile kommen auch die, also durch jetzt Corona, das ist einer der Vorteile, glaube ich, sind sehr viele neue, auch kleinere Brettspielverlage gegründet worden, auch hier im deutschsprachigen Raum, die dann Fokus auch darauf setzen oder fast nur sowas machen, die keine eigenen Spiele entwickeln, sondern einfach solche Kickstarter, also ausländische Kickstarter lizenzieren und dann übersetzen und auf Deutsch rausbringen.
Ja. Das finde ich auch richtig gut. Finde ich richtig. Also ich meine, es haben ja früher die großen Verlage, wie zum Beispiel Pegasus oder ich weiß nicht, ob man Feuerland schon zu den großen zählen kann, aber die haben zumindest eine schwere Auswahl. Mhm. Weil die immer schwere Spieler haben. Aber ich weiß, Skellige macht das ja auch bei vielen Sachen, ne?
Ja.
Na, aber ich finde es gut, finde es richtig gut. Die können ja auch per Vorverkauf dann irgendwie so ein bisschen steuern, wie viel sie so zu produzieren haben, wo sie das Risiko ein bisschen minimieren können. Du weißt ja nun mal nicht, wie der Markt dann ist. Ne? Ist ja auch vor allem dadurch, dass du, also wenn wir jetzt auf Kickstarter zurückgehen, du hast da meinetwegen einen Markt und du weißt ja nicht, wie viele deutsche Kunden haben jetzt an den Original-Kickstarter teilgenommen. Ne? Weil, also ich meine, ich sehe mich da ja selber und sagen mir, Mensch, geiles Spiel, hätte ich gerne. Ja, warte ich jetzt und pokere und gucke, kommt das jetzt auf Deutsch oder nicht? Ich hätte es ganz gerne auf Deutsch, aber ich weiß ja nicht, ob es das gibt. Ne?
Ja.
Ja. Also von daher schon eine coole Entwicklung.
Ja, ja, ja. Ja, das ist durch Kickstarter kommen schon noch auch ganz viele neue oder probieren sich auch sehr viele neue Autoren aus. Also das merkt man schon, dass es so eine Kreativschmiede auch ist oder die da diese Kreativität in der ganzen Branche nochmal auf ganz viele neue Schultern auch verteilt hat und dass da überall Sachen raussprießen. Und wir kriegen ja von Wheel of Board Game da auch schon viele auch zugeschickt und man muss sagen, da sind schon echt ein paar Perlen auch dabei. Aber man merkt auch, dass das dann zum Teil noch Erstlingsprojekte sind und die dann nicht so toll sind. Oder, also man merkt das einfach, dass da auch welche dann völlig utopische Zahlen vor sich haben. Also ein kleines Kartenspiel, was so UNO-mäßig ist und die wollen dann $30 für und denken, sie schaffen irgendwie 100.000 Umsatz oder sowas und 10.000 gekauft. Das ist völlig unrealistisch, aber das merken die dann auch irgendwann spätestens, nachdem die Kampagne gestartet ist.
Ja. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an eine Kampagne, gut, jetzt nicht brettspielig, aber eher so Tabletop-Fantasy und so weiter. Da gibt es ein Modular Dungeon, also wirklich so Dungeon-Titles hast, wo du dir einen richtig schönen Dungeon zusammenbauen kannst mit richtig coolen Kram. Aber er war einfach sackteuer, also wirklich, wirklich teuer. Ja. Und jeder, der da irgendwie mit Kontakt hatte, hat gesagt, geiles Teil, will ich haben, absolut, aber ich bräuchte quasi drei von den Sets, um das so benutzen zu können, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und dann bist du locker bei um die, weiß ich nicht, 300, 400 Euro gewesen. Ne? Und dann hast du aber auch nur, wie gesagt, einen Dungeon, den du aneinander stecken kannst. Ne? Also da geht halt wesentlich mehr und das Ding ist halt total abgesackt. Da ist nichts passiert, weil, ne?
Ja,
ist halt schwierig.
Und das ist halt ganz häufig, dass bei den Brettspielen gehen die Produktionskosten halt auch, die skalieren, vor allem im unteren Bereich doch extrem stark, weil diese Werkzeugkosten, vor allem wenn es aufwendige Tabletop-Spritzfiguren sind oder so, da kommt jetzt auch das Maschinenbau von mir so ein bisschen raus. Diese Spritzgussfiguren, die herzustellen, sind Einmalkosten. Aber die können schon sehr, sehr hoch sein. Und du brauchst, wenn du dann auch noch unterschiedliche Spritzgussfiguren hast, brauchst du ja unterschiedliche Formen. Und dann wird das schon richtig teuer, nur für diese Einmalkosten. Und wenn du die dann nur auf 500 oder 1000 Exemplare verteilst, dann hast du halt Produktionskosten, die halt irgendwie im mittleren zweistelligen Bereich sind oder auch 10, 20, 30 Dollar. Und wenn du die jetzt dann im Endeffekt noch an Vertrieb und sonst was alles, dann musst du, bis du die dann hinten im Brettspiel an hast, musst du einen Faktor 4 bis 8 oben drauf tun. Und dann bist du halt schnell bei jenseits der 100-Euro-Grenze.
Und das ist ja auch tendenziell völlig in Ordnung. Auch wenn es ein Faktor 10 ist, die Leute sollen ja auch was verdienen und es soll ja auch ordentliche Qualität sein. Alles kein Problem. Bloß die Frage hatte ich letztes Mal schon in unserer Folge gestellt. Vielleicht hast du dazu auch eine Meinung. Warum kann man denn nicht sagen, man macht eine abgespeckte, eine Light-Version, dass ich sage, ich möchte das Spiel spielen, aber ich brauche zum Beispiel die Figuren nicht, es gibt immer Upgrade-Versionen, aber warum kann ich denn nicht sagen, ich nehme jetzt erstmal nur die Standard-Variante oder die Light-Variante mit, ich sage jetzt mal Papier-Minis, ne, 2D-Pappaufsteller, ja, kennt man von früher, ohne weiteres kann man ja auch auf dicke Pappe machen, das ist also das ist ein ganz anderer Kostenfaktor. Ich muss gar nicht so viel Minis haben. Ich meine, Hand aufs Herz, die Spiele werden immer oder die Kisten werden immer dicker und größer, nehmen immer mehr Platz ein. Ne? Unterm Strich brauche ich das aber nicht. Also es ist immer nice to have und manchmal habe ich die auch in der Hand und denke mir, Mensch, die sind aber toll und die sind schön. Ne? Aber so hat man halt so ein paar Skalierungen. Ne? Und so hat man auch vielleicht für das Spiel auch im Nachhinein nochmal für bestehende Verkäufe, Nachverkäufe, dass man sagt, so jetzt habe ich aber mal, ich sage jetzt mal 50 Euro in Anführungsstrichen über und jetzt möchte ich mir nochmal im Nachhinein die Minis besorgen, weil wie du sagst, das sind Einmalkosten. Ne? Ich brauche die Formen oder ich brauche die STL-Dateien, wenn ich die zum Beispiel drucken lasse. Ne? Ja. Spart Kosten, spart Zeit, spart Platz. Ich sehe da keinen. Wenn du natürlich totaler Fan bist und du sagst, ich will das All-Inclusive haben, dann hast du ja die volle Wahl, ne, dass du sagen kannst, ich mache das halt eben mit vergoldeten Minis.
Ja, das ist, glaube ich, schon richtig auch ein Gesellschaftsdiskurs, weil diese Tendenz, die sehen wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, also nicht nur im Brettspielbereich. Und ich glaube, da hat auch Social Media und auch vor allem Instagram schon noch Einfluss drauf. Und jetzt auch das ganze Kickstarter, weil du verkaufst eine Kampagne, keiner von denen, die das Spiel kaufen, wissen ganz genau, wie das Spiel funktioniert. Die sehen einen Animationsfilm, das Produkt, das gibt es ja häufig noch gar nicht.
Ja.
Das ist eine Idee und ein Grafikdesign. Und die tollste und dickste Kampagne, die gewinnt. Und die wird gefundet. Und das Ganze ist oberflächlich und wird auf tolle Grafiken und alles.
Ja.
Und das haben wir jetzt schon häufig auch gesehen, dass vor allem auch Kickstarter aus dem Ausland, also das gibt schon wirklich diese Tendenzen, deutsche Spielautoren und Brettspielverlage, der ist der Hauptfokus auf eine gute Spielmechanik und am Ende wird irgendwie Grafik dazu gekauft. Ja? Und dies also meistens erkennt man deutsches Spiel allein von der Grafik und vom Aufbau. Und wenn du dann dir irgendwelche Kickstarter selbst aus Frankreich schon nimmst oder aus den USA oder auch aus dem asiatischen Raum, die sind so pompös von der ganzen Tischpräsenz. Wenn du da Bilder machst oder sowas, dann da fallen manche um. Ja, das ist einfach eine wahnsinnige Tabletop-Präsenz. Mhm. Die sind extrem gut Social-Media-fähig, haben aber nicht so den Fokus auf dann die völlig durchdachte Game-Mechanik. Und, und man sieht einfach diese Tendenz, dass die umso bombastischer das Ding aussieht, umso mehr Erfolg kriegt dann auch so eine Kampagne auf Kickstarter. Und deswegen gehen immer mehr von diesen Erstlingsprojekten auch zum Teil in diese völlig bombastischen Table-Präsenz rein. Und ich bin da voll bei dir. Die sind dann auch noch vielleicht das erste Spiel so, die unterschätzen das vollkommen, was das eigentlich bedeutet auf der Kostenseite. Und dann vergessen die häufig auch noch die Marge für den Einzelhandel noch mit einrechnen. Also ist das ein reines Projekt, das auf Kickstarter geht? Oder dann merken sie, okay, jetzt lief das zwar auf Kickstarter, aber geiler wäre es, wenn ich es danach auch noch in den Einzelhandel bringen könnte. Und dann fragen sie den Einzelhandel so an, irgendwie, ob er mit 10% oder 20% Marge zufrieden wäre oder sowas. Und die zeigen ihm halt einen Vogel. So, ja,
die können sich das gar nicht. Also der Einzelhandel braucht ja im Spielerhandwerk irgendwas zwischen die 30% und 50% Marge, sonst hält sich der Laden nicht.
Das ist einfach so. Und Tendenz eher auf 50%.
Also. Ja.
Das produziert dann halt Spiele, die einmal über Kickstarter erscheinen, vielleicht nochmal in Übersetzung dann nochmal gekickstartert werden für andere Länder oder sowas von anderen Verlagen, die dann die Lizenz kaufen. Aber dann läuft das im Grunde genommen auch aus. Also dann kommt da nichts mehr nach. Im Gegensatz zum Beispiel bei Spielen wie Terraforming Mars, ja, das ja vom Spieldesign her super schön ist, aber eben keine dicken Minis hat, sondern dann halt dafür nettes Artwork auf den Karten, ne? Und auch kein komplexes oder kompliziertes Spielmaterial, sondern tatsächlich Karten, Pappmarker und ein Brett. So, ne? Also es ist ja und
die Goldwürfel.
Die Goldwürfel, die
Ressourcen.
Die Ressourcenwürfel, die aber auch von der Herstellung her super, super einfach herzustellen sind.
Ja.
Genau, ne? Also wo sie ja selber sagen, dass sie aus Produktionsgründen an einer Ecke keine Farbe haben. Das ist halt so, ja, und das ist aber auch in Ordnung bei dem Spiel, ne? Und dafür ist es aber so, dass dafür 1000 Erweiterungen immer wieder rauskommen.
Ja, das läuft auch. Also das ist eine richtige Selling Queen, so, ne? Also das.
Ja. Absolut. Und ich hatte in unserer letzten Folge so ein bisschen über das Packungsdesign geschimpft, weil halt kein Einsatz für nichts drin ist und man irgendwie gefühlt noch Gummibänder für die Karten braucht, damit man die irgendwie vernünftig verstauen kann. Ich habe jetzt tatsächlich einen Vorteil des Packungsdesigns nochmal entdeckt. Man kann die kleinen Erweiterungspackungen mit hineinpacken.
Das passt trotzdem. Ja, okay, noch. Gut. Das ist ein Vorteil, ja.
Ja,
das aber das hätte man auch vorbereiten können.
Genau.
Ja. Ne? Es kommt halt echt drauf an, also diese Inlays gibt es auch häufig und die sind aber grottenschlecht.
Ja.
Und also und dann gibt es irgendwelche Inlays, also das beste Beispiel des besten Inlays, das wir im Schrank haben, ist Parks. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, das ist einfach, also das ist ein Inlay von einem anderen Stern. So, das ist auf so einem hohen Niveau, das ist fantastisch. Und dann die anderen Inlays fliegen bei uns ganz häufig in den Müll, also weil dann passt irgendwas nicht rein oder so. Ja. Und dann haben wir lieber hier unsere 100er-Packs an Plastiktüten und verpacken das dann individuell, so wie es uns am besten passt. Aber so ein grottiges Inlay macht ein Spiel nicht besser. Also da musst du schon all in oder gar nicht.
Da war ich sehr begeistert tatsächlich von Eclipse. wo das Inlay mit den Boxen halt gleichzeitig auch Spielmaterial noch mit ist. Ne? Also, dass du halt wirklich jedem Mitspielenden einfach so eine Box in die Hand drückst und das ist gleichzeitig alles drin, was man braucht für die Fraktion und gleichzeitig ist es das Spielmaterial sozusagen, was man hat. Ne? Also
ist auch so eine Sache, du hast ja heutzutage einen richtigen Markt für Inlays, also für Zweitanbieter, ja. Inlays und Spieltableaus und ich sag jetzt mal Upgrade-Kits und weiß ja Geier was alles. Wenn ich da jetzt irgendwie so 10, 15 Jahre zurückdenke, wo das so, also ne, ich habe immer schon Brettspiele gehabt und so, aber irgendwann so, ich sag mal vor 15 Jahren, wo man dann so ein bisschen angefangen hat, Geld zu verdienen und sich dann einfach mal auch Spiele angeschafft hat, wo man sagt, ach komm, was tut mir die 30, 40 Euro jetzt weh, ich finde das gut, ich nehme das mal mit. Da hätte ich nie dran gedacht, mir nochmal für 20 Euro ein Inlay oder eine Sortierhilfe oder was der Geier zu holen. Ne? Aber heute wird das standardmäßig mit angeboten. Ne? Und bei Kickstarter ist es irgendwie dann immer als, schon als Upgrade mit dabei. Ne? Ja. Finde ich schon eine wahnsinnige Entwicklung.
Gibt aber auch, wie gesagt, gute Beispiele. King Domino zum Beispiel. Finde ich, ist auch hervorragend gut verpackt. Ne, ja. Dadurch, dass halt der Tower die, die Plättchen hält und man dann im Grunde nur noch die vier Ecken hat in dem vorgestanzten Inlay, wo dann halt die Burgen reingestellt werden und im Prinzip das ganze Spielmaterial in diesen Tower reinpasst.
Ne? Ja. Ja, nee, genau. Das ist auch gut, ja. Und das ist sogar ein relativ günstiges Inlay, ja, weil das ist ein bisschen Pappkarton an den richtigen Stellen ausgeschnitten.
Richtig,
ja. Aber das meine ich halt, ne? Also man kann das auch solche Sachen muss ich halt beim Spiel entwickeln, bedenken. Zumindest im Nachhinein. Ich meine, wenn das Spiel steht, dann kann ich mir überlegen, wie kriege ich das in den Karton rein, ne? Mhm. Ja. Das ist, weil wenn ich das als Käufer sehen würde, dann wäre mir auch 5 bis 10 Euro on top egal, weil bevor ich mich dann jedes Mal ärgere, alles auseinander zu sortieren, ist ja auch doof, ne?
Ja, wir hatten das ja auch beim letzten Mal, das Thema, dass Dominion zum Beispiel da auch vorgedacht hatte. Ja. Mit dem Packungsdesign. Also das ist schon dann ziemlich gut.
Also Dominion, ja, also für die Karten, also das wäre eine völlige Katastrophe, das ohne Inlays. Und das Coole ist ja, dass diese Inlay-Größe, also gefühlt in jedem Spielkarton das gleiche Inlay drin ist und nur einfach durch die unterschiedlichen Dicken dieser Slots dann halt die unterschiedlichen Karten, das passt alles super. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel für ein gelungenes Inlay, ja.
Auf jeden Fall. Genau. Ihr hattet aber auch noch ein paar Spiele, die wir vorhin schon mal kurz sehen durften und die ihr auch gerne noch mal ein bisschen vorstellen wolltet.
Genau, können auch gerne mal anfangen. Das sind so jetzt so unsere, von jetzt so den letzten 3-4 Wochen so ein paar Highlights von uns. Und zufällig sind die alle irgendwie, drehen die sich um das Thema Natur, das sind Naturthemenspiele. Und wir haben einfach gedacht, fangen wir mal von der verpackungsgrößten kleinsten an. Und
gerne.
Codex Naturalis. Und das kommt oder ist auf Deutsch beim Hochverlag. Es kommt jetzt tatsächlich noch. Genau.
Ah, okay.
Also das gibt es jetzt tatsächlich auf Deutsch noch gar nicht zu kaufen. Hat ein paar kleine Karten. Ja.
Vom Design her ist eher langweilig, würde ich sagen. Aber die Gameplay ist schon ziemlich cool.
Genau. Dabei, das ist eigentlich ein kleines Kartenlegespiel. Das heißt, jeder kriegt so eine Startkarte und in dem Spiel gibt es 4 unterschiedliche Natur, Lebensräume. Und jedes dieser Naturlebensräume ist auch mit entsprechenden Ressourcen gekennzeichnet, die dann auf den Karten sind. Und diese Karten haben 2 Seiten. Auf der Rückseite ist die entsprechende Ressource in der Mitte als dauerhafte Ressource hinterlegt, aber alle 4 Ecken sind vorhanden, die man anlegen kann.
Ah, okay.
Und auf der auf der Vorderseite sind meistens nur 2 oder 3 der Ecken als geöffnet. Da sind dann in diesen Ecken dann aber häufig Ressourcen oder es gibt noch zusätzliche Siegpunkte. Und jetzt, wenn man dran ist, muss man sich jetzt überlegen, welches dieser Karten man sich in sein Netzwerk sozusagen einbaut und dabei muss man immer mindestens eine Ecke überlappen zu einer anderen Karte sozusagen, die schon in seinem Gebilde sozusagen ausliegt. Und jetzt hat man genau diese Entscheidung, lege ich jetzt eine Karte ein, die vielleicht mir aber weniger Möglichkeiten gibt, hier wieder anzubauen, weil die halt keine erlaubten Ecken offen haben, aber dafür kriege ich mehr Ressourcen, die ich vielleicht brauche, um teurere Karten anzulegen. Ja.
Ja.
Und oder kriege ich sofort Punkte. Und so muss man sich so seine Karten vor sich auslegen und so seine Naturlandschaft so ein bisschen aufbauen und hat dann auch noch jeweils sind zwei öffentliche Aufträge, wie man, also irgendwelche Konfigurationen oder Ressourcen, die man am Ende noch sichtbar hat, dann halt nochmal zusätzlich Siegpunkte gibt. Und das ist zu zweit wunderbar spielbar, aber auch bestimmt mit mehr Spielern. Und und wer dann als erstes oder die 21 Punkte hat, triggert dann das Spielende, wenn noch zwei Runden gespielt und dann ist das Spiel vorbei.
Genau. Erinnert mich vom Anlegemechanismus an Illuminati so ein bisschen.
Okay.
So wie du das beschreibst.
Ja, das kenne ich jetzt leider gerade nicht.
Ja.
Illuminati.
Oh, ein paar Tage alt.
Ja, ist auch schon älter.
Ja, also gehört haben wir
es. Ist das von der NSV, oder? Illuminati?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer der Hersteller da ist. Es ist auch schon ein ganzes Stück älter. Aber das hat auch so eine Anlegemechanismus.
Kam auch auf Pegasus. Kam deutsch auf Pegasus und ist amerikanisch und ich weiß es gerade nicht.
Genau. Ist auch schon ein Stück weit älter, aber das hat vom Klang her einen sehr ähnlichen Anlegemechanismus, wo du dich auch entscheiden musst, sozusagen bessere Karten, die dann weniger weiterführende Verbindungen haben oder sowas. Ne?
Ja.
Ja, genau. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Und ja, ist so in einer Viertelstunde, 20 Minuten gespielt. Und das ist so ein kleines, nettes Kartenlegespiel.
Ja. Steve Jackson Games hat es rausgebracht. Sorry für die Unterbrechung.
Achso, das Illuminati, ja.
Ja.
Ja, das ist sehr Stephen Jackson-esque.
Genau. Okay, kommt bald auf Deutsch, das Codex.
Genau, das ist ein französischer Verlag von Bombyx heißen die. Habe ich so noch nie davor gehört, aber es kommt jetzt bei Hoch und die kennt man vielleicht schon.
Ja, die kennt man, ja.
Genau. Ja, spannend.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Schon eine ganze Kante größer und aber gerade mega heiß, Cascadia. Das sieht man gerade im Social Media überall, wenigstens wenn man so ein bisschen unterwegs ist.
Ja, ganz, ganz oft schon gesehen und immer wieder drüber gelaufen und gedacht, hol ich es mir oder hol ich es mir nicht?
Und, ich habe es vorhin bei dir gesehen auf dem Tisch, aber sagt mir tatsächlich gar nichts.
Okay. Das ist wirklich ein richtig schönes Spiel. Kennt ihr zufällig vom gleichen Verlag Flatout Games und AEG das Calico? Das ist bei Ravensburg rausgekommen.
Das sagt mir schon was, ja.
Das heißt, da hat man ja auch solche, die Kätzchen und die Knöpfe und versucht hier diese sechseckigen Plättchen irgendwie auf seinen Teppich anzubauen.
Ja.
Und genau das gleiche Spielprinzip haben wir auch bei Cascadia. Nur, dass wir hier keine Knöpfe und Teppiche verpflanzen, sondern wir sind ja, wie gesagt, schon im Bereich Natur. Wir haben hier unterschiedliche Lebensraumplättchen, auch häufig auf einem dieser Plättchen nicht nur ein Lebensraum, sondern bis zu zwei oder sogar drei, glaube ich, unterschiedliche Lebensräume. Nee, zwei, genau. Und man hat immer eine Auswahl von einigen von diesen Lebensräumchen und dann zusätzlich dazu Tiere. Die werden zufällig aus einem Säckchen gezogen und dann einfach halt zu einem dieser Plättchen gelegt. Und man muss immer eine Kombination aus einem Plättchen und einem Tier ziehen. Man kann auch Sonderpunkte einsetzen, um dann eine freie Wahl zu haben, aber eigentlich sonst normal zieht man immer eins dieser Paare. Und auf jedem dieser Naturräume sind auch so eingezeichnet, welches von diesen Tieren auf genau dieses Lebensraumplättchen wohnen kann oder leben kann. Und jetzt hat man unterschiedliche Auftragskarten am Anfang des Spiels, ja, die sind öffentlich. Und jetzt muss man versuchen, seinen Lebensraum einmal so zu optimieren, dass man möglichst große, zusammenhängende, gleiche Lebensraumtypen zusammen hat. Mhm. Und zusätzlich dann aber auch noch die geforderten Formen und Konfigurationen der Tiere zusammenbekommt.
Ja.
Und wer das am besten schafft, der hat die meisten Punkte.
Das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich habe mir das gerade auch nochmal angeschaut, auch bei Boardgame Geek. Das sind echt tolle Fotos. Also es ist auch sieht optisch total schön aus, finde ich.
Ja.
Auch diese Auftragskarten mit den Tieren drauf, das ist so dem Namen nach dem pazifischen Nordwesten, ne? Also irgendwie so nachempfunden, ja, dem Lebensraum, also dass man da, also amerikanischer pazifischer Nordwesten, ja, das heißt, dann gibt es irgendwie so Füchse, Lachs, Bären, Elche oder was ist, oder Hirsche, ja, genau, und das sieht echt schön aus. Also
sieht, genau, also ich habe auch nebenbei geguckt, sieht wirklich schön aus. War ein Kickstarter, ne? Ging an mir volles Rohr dran vorbei.
Ja.
Kommt auch auf Deutsch, habe ich zumindest irgendwo nebenher gelesen.
Ja. Den Kickstarter, da habe ich, glaube ich, 7, 8, 9 Mal draufgeklickt, während die Kampagne lief. Und war die ganze Zeit, schwebte mein Finger noch so über dem Absenden-Button. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber es könnte zu den Spielen gehören, die ich mir dann nochmal im Nachhinein doch nochmal hole.
Ja, also wir haben es über Kickstarter, wir haben es gebacken und haben es jetzt auch schon ein, zweimal gespielt. Und also wie gesagt, es ist wunderschön illustriert. Es hat, es ist gar nicht so einfach. Man hat aber mehr Möglichkeiten als jetzt bei dem Calico, weil im Calico, aber das macht Calico auch irgendwie aus, weil man muss halt gucken, dass man in diesem begrenzten Rahmen, den man einfach hat, das Maximum rausholt. Hier hat man aber, ist man eher so ein bisschen mehr kreativer unterwegs, weil man sich selber seine eigene Landschaft sozusagen bauen kann. Ja. Und ob ich das jetzt da unten genau dahin platzieren muss, weil das mein letztes Feld, was noch frei ist oder nicht, das habe ich hier nicht, weil ich kann halt es theoretisch überall anbauen. Mhm. Solange es irgendwie eine Kante mit dem, also teilt mit dem, mit einem davor gelegten Plättchen. Und das, also es ist ein wunderschönes Spiel auf jeden Fall und absolute Empfehlung.
Mhm. Ja, ich werde das auch, liebe Zuhörer, dann nochmal irgendwie verlinken, zumindest auf das Boardgame Geek auf die Seite, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Genau, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus.
Ja. Wir haben auch schon ein paar Bilder gepostet zu dem Spiel. Also
genau,
haben wir auch schon einen Beitrag drüber geschrieben.
Auf euren Kanal werden wir selbstverständlich auch verlinken. Ich glaube, mehr als einmal.
Nein.
Das ist ganz klar, genau. Das ist müssen wir, glaube ich, gar nicht extra erwähnen.
Ja, kommt wie immer in die Shownotes.
Genau.
Ja, und dann kommen wir noch zum dritten Spiel. Auch wieder Thema Natur, wie gesagt. Und jetzt verlassen wir aber Nordamerika und gehen eher in die Serengeti, zu Wild Serengeti. Ist auch ein Kickstarter, so wie es aussieht. Also ich bin ziemlich sicher, dass das ein Kickstarter war. Einfach auch von den ganzen Holzmäpeln. Die sind nämlich wunderschöne Holzmäpel. Kannst du mal, die Zuhörer sehen es zwar nicht, aber also, ihr seht es über die Kamera.
Wir sehen hier wirklich Holzmäpel-Tiere, die auch lackiert sind. Also ich sehe hier gerade Löwen, Zebras, und ich weiß nicht, Hyänen oder was es sind.
Ja,
Gnus, die sehen schon Giraffen, ziemlich geil aus.
Also alles, was man sich sofort, Krokodile und mit mehrfarbigen Druck sogar, also die Holzmiepel, das ist verrückt. Also genau.
Ja.
Und selbst, in dem Spiel geht es eher darum, dass wir Naturfilmer sind und wir wollen möglichst tolle Tierkonfiguration in der Serengeti filmen.
Aha. Ist das das mit den mehreren Ebenen? Mit dem Brett, über das über mehrere Ebenen geht?
Ja, das ist das.
Ja, also es gibt ein Brett mit zwei Ebenen, aber das sind eigentlich nur der Rundenanzeiger.
Ach so.
Das ist so ein Kickstarter Deluxe, so ein bisschen Spielerei. Das hätte man auch ganz klar auf einem eindimensionalen Board machen können, aber
ja.
Wenn man es kann, dann kann man es halt auch dreidimensional machen.
Aber das ist schöner.
Genau, so hat man halt wieder eine schöne Table-Präsenz zusätzlich.
Kann das sein, dass ihr gerade noch die Preview habt, weil der Kickstarter läuft noch?
Ja, genau, das ist ein Preview noch, genau.
Okay. Ja, voll cool.
Genau, ja, stimmt, klar. So, also ja. Ist auf jeden Fall ein Kickstarter, ja. Genau, und man hat hier so Auftragskarten und die zeigen irgendwelche Konfigurationen von Tieren. Ja? Also entweder ich will einen Nashorn im Fluss haben und das wird umgeben von einer Giraffe und einer Hyäne zum Beispiel, ja. Und wenn ich das schaffe, das zu platzieren, dann kriege ich das, das und das und das. Ja, und kann die Karte bei mir hinlegen. Ja, und, oder ich kann, das sind Siegpunkte oder ich kriege Nahrungstokens oder sowas, ja, und kann die dann wieder eintauschen. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es sind auch über 100 Karten oder sowas mit unterschiedlichen Konfigurationen, die da möglich sind. Mhm. Und man hat halt das Spielbrett in der Mitte, wo halt diese ganzen unterschiedlichen Lebensräume halt schon gegeben sind. Und dann hat man so eine Art Auswahlboard, wo halt die Tiere da sind. Und hier muss man hat hier nur einen Worker sozusagen und muss mit dem sozusagen von Bereich zu Bereich halt laufen. Ja, nee, mal zwei, genau. Aber wenn man sich sozusagen schon selber beschränkt hat, also wenn man schon mal da war, dann kann man nicht dann nochmal hin oder man dann zählt man schon, man hat den auch blockiert, muss dann halt eine zusätzliche Kosten bezahlen und dann wählt man sich halt so die Tiere aus, die man haben will oder halt auch andere Möglichkeiten noch, also zum Beispiel tausche zwei Tiere, ja, und so kann man halt dann auch die Tiere, die schon auf dem Brettspiel sind, sozusagen an der Position manipulieren.
Naja.
Oder bewegen, genau. Und dann, wenn man es geschafft hat, so einen Auftrag zu erfüllen und sagt dann, hey, ich habe den geschafft. So, und dann kann man sich halt, wenn man dann wieder auf die Funktion geht, dass man sich neue Aufträge holt, dann so lebt das Spiel halt. Mhm. Ja. Genau.
Ja, und der Kickstarter läuft jetzt nur noch quasi 11 Tage, sehe ich gerade. Also das heißt, wenn, liebe Zuhörer, ihr könnt höchstens noch late plätschen. Ja. Wir werden es euch aber verlinken.
Ja, ist auch ein wunderschönes Spiel und da lege ich auch die Hand ins Feuer, dass das bestimmt irgendein deutscher Verlag aufgreifen wird. Und also genau wie Cascadia ist das ein Spiel, das wird es mit 100% Sicherheit auch auf Deutsch geben irgendwann. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also.
Und wenn der Verlag das selber macht, also bei Gale Force 9 zum Beispiel, die haben Dune ja auch selber zum Beispiel in mehreren Sprachen jetzt rausgegeben.
Ja.
Also das habe ich mir auch auf Deutsch, auf Englisch gekauft, das gibt es aber mittlerweile auch auf Deutsch. Nochmal ganz total positiv, ich gucke gerade auf dieser Kickstarter-Seite und sehe, es gibt tatsächlich, sonst hat man ja irgendwie so den Super-Pledge-Level, Mega-Pledge-Level, keine Ahnung, es gibt tatsächlich einen Händler-Pledge und es gibt einen Pledge. Also es gibt die Möglichkeit, das zu kaufen oder das nicht zu kaufen.
Ja. Ja, das ist auch mal was. Also ja, also ja. Dann sieht man schon mal, dass diese tollen Holzfiguren, ja, dass die auch schon im Standardspiel dabei sind. Und die werten dieses Spiel extrem auf. Also das muss man schon sagen.
Also ich sehe auch gerade für 52 Dollar ist das für das, was du da kriegst. Auch. Also ich finde es völlig in Ordnung und legitim, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich bin gerade hier am gucken, was kostet es nach Deutschland? Kurz nochmal 13 Dollar, also 65 Dollar.
Ja.
Ich habe jetzt gerade keinen Umrechnungskurs, aber über den Daumen würde ich sagen 50 Euro.
Ja, also 52, 53,
ja. Ja.
Genau. Also das ist für das Spiel absolut ein fairer Preis. Ich glaube, dass wenn das später in den Handel kommt, wird das auf keinen Fall günstiger.
Wird wahrscheinlich so ein 50-Euro-Spiel, ne? Denke ich mal.
Ja, es muss eigentlich teurer werden, weil die Kickstarter am Anfang immer ein bisschen günstiger sind.
Ja, ja gut, wobei sind 44 Euro, ne? Also das ist der Kickstarter-Preis. Das Spiel selber, ohne den Versand.
Ja, okay. Aber dann musst du den Vertrieb mit reinrechnen. Ist egal.
Ja. Cool. Genau. Ja, nee, genau. Also es war jetzt, wir haben so viele Spiele gerade gespielt, deswegen wusste ich nicht mehr genau. Aber ja, klar, es ist eine
Ja.
aktuelle Kickstarter-Kampagne und auch ein sehr schönes Spiel, sehr strategisch, weil man dann auch gucken muss, man kann natürlich auch, wenn der andere da gerade was rummanipuliert hat und das geht einem gerade gegen den Senkel oder es passt gerade so und dann manipuliert
Ja.
man genau an der Stelle weiter. Dann schimpft der andere vielleicht auch mal, weil man dann ihm genau das jetzt wieder kaputt gemacht hat, was er sich
Ja.
so aufgebaut hat. Da kann man also auch gucken. Genau.
Aber ich sehe, es ist auch
Und
alleine spielbar, ne? Also
ja, da.
ein Player-Modus.
Ja, den haben wir aber jetzt natürlich nicht ausprobiert.
Ja.
Genau. Funktioniert also auch schon sehr gut zu zweit. Und ja.
Ja, ist für mich immer ein totaler USP, so ein Unique Selling Point bei solchen Spielen. Ich mag das gerne, wenn man die auch tatsächlich dann so in so einer Solo-Player-Challenge spielen kann. Ne? Das hast du ja bei Terraforming Mars gibt es auch oder hier City Skylines zum Beispiel, ne, dass du ja auch alleine spielen kannst. Das
Ja.
finde ich immer ziemlich cool und auch wenn die halt auch zu zweit gut spielbar sind.
Ja.
Da muss ich immer sagen, ich bin da so halb bei dir, weil ja, ich finde, es ist ein cooles Feature, aber es ist nicht ein einziges Mal passiert, dass ich jetzt irgendwie mal gesagt habe, Mensch, jetzt spiele ich mal alleine ein Brettspiel.
Ja.
Das habe ich einfach noch nie gemacht, da bin ich auch noch nie drauf gekommen, weil da gibt es irgendwie sehr viele Sachen, die ich sonst lieber machen möchte.
Also der Kartograf habe ich sehr oft alleine gespielt schon.
Ja. Das ist ja auch okay. Das,
Ja.
ne? Also ich meine, das ist ja auch so gedacht. Und es gibt ja nun auch genügend Spielerinnen, die das genauso auch möchten.
Ja.
Ne?
Genau.
Also das sind jetzt beide, auch Cascadia ist auch alleine spielbar. Also wir spielen halt eigentlich immer alles zu zweit. Das ist natürlich, wenn beide auch das Hobby teilen, dann ist das
Ja.
natürlich leichter. Aber ich
Ja.
weiß auch von vielen, jetzt auch YouTubern oder sowas, die dann, wenn die auch so Regelvideos machen oder bevor die das dann auch irgendwie dann im Stream oder sowas zocken, dann spielen die das schon ein, zwei, dreimal solo gerne, einfach um fester in den Regeln zu sein und um dann das auch besser erklären zu können. Das hilft dann auf jeden Fall, wenn man halt nicht sofort einen zweiten Spieler zur Hand hat.
Ja. Genau. Ja, es gibt ja auch Spiele, die erst ab 3 Spielern anfangen, ne? Das muss man ja auch
Ja, es gibt auch Spiele erst ab 5 oder ab 8
sagen.
oder sowas. Nur die sind natürlich jetzt mit Corona, haben die eher etwas, sind die nach hinten gerutscht. Aber
Ja.
ja. Also so ein Werwolf oder sowas, das ist ja, glaube ich, erst ab 7 Spieler oder sowas.
Ja.
Ja.
Gut, dafür kann man das dann vielleicht tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut übers Internet spielen. Also gibt's
Ja,
garantiert auch
apropos,
schon
apropos
Discord-Bots für.
Internet, da stößt du gerade was an, was ich die ganze Zeit drauf warte zu fragen. Habt ihr in der Corona-Zeit quasi dann auch mal irgendwie versucht, über, ich sage jetzt mal, Tabletop-Simulator oder über irgendwelche anderen Brettspiel-Plattformen mal zu spielen?
Ja, haben wir auch tatsächlich gemacht. Häufig, also wir haben es auch schon mal per Skype dann versucht mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern. Dann kommen halt eher so Roll-and-Ride-Spiele sehr viel zum Einsatz. Also, also jetzt genau, was du gerade gesagt hast, ein Kartograf oder auch ein Trails of Tucana, ja, die sich hervorragend dafür eignen. Solche so eine Flip-and-Ride oder Roll-and-Ride-Spiele. Wo man einfach vorab das Ding einmal einscannt und den schickt und die drucken sich's aus und dann flippen wir halt die Karten hier und sagen denen, was sie machen müssen und dann zeichnen
Ja.
die ein, sowas, ja. Und
Ja.
wir haben aber auch schon mit anderen YouTubern oder Instagrammern auch schon My City gespielt, so, ja. Da braucht dann aber jeder halt auch das Spiel, so,
Ja, na
also
klar.
physisch. Aber das hat auch gut funktioniert. Und,
Ja.
wir haben auch schon mal ein Isle of Cats damals online gespielt. Oder während der Spiel Digital war ich auch in ein, zwei Livestreams dabei. Und das sind dann aber zum Teil, wenn die das merkt man dann schon, dass die Spiele tendenziell länger dauern, weil einfach das Handling nicht so gut ist. Ja, also wo man einfach mit seinen Fingern einen Token nimmt und den da hinlegt, bist du da mit der Maus und dann so, und dann fällt der wie anders hin und dann musst du wieder.
Ja.
Und dann dauert so eine Runde, die mal eben sonst normal 20 Minuten dauert, schnell eine Stunde.
Ja.
Und das ist dann auch extrem anstrengend für die Konzentration.
Wobei mir aufgefallen ist, Spiele, bei denen man oft Karten mischen muss, funktionieren super über den Tabletop-Simulator, weil das ist so ein Knopfdruck, Karten gemischt, weißt du.
Ja. Ja, da hat so seine Vor- und seine Nachteile auf jeden Fall. Aber wenn du extrem viel auf dem Playerboard rumlaufen musst oder sowas, das ist fast nicht machbar. Also
ja.
Wir haben auch schon Prototypen vorgestellt bekommen, jetzt in der ganzen Zeit über einen Tabletop-Simulator oder ja, wie gesagt, über andere Plattformen. Das ist aber vom Handling extrem schwierig, vor allem wenn es noch ein vielleicht nicht ganz fertiges Spiel ist,
ja,
kriegt man ganz, ganz schwer nur einen wirklichen Eindruck vom Spiel oder kann danach nur sehr schwierig irgendwelche Baustellen vielleicht noch identifizieren und drauf eingehen, weil irgendwie, oh, das hat jetzt 2 Stunden gedauert, was war da nochmal so am Anfang? Da war doch irgendwas, was einen gestört hat, oder war das jetzt nur wegen dem, weil ich die Mechanik nicht so hatte? Das ist dann ja, ganz schwierig. Ja.
Ja, schwierig auseinanderzuhalten dann, ne?
Ja. Und deswegen so Prototypen, die jetzt dann wirklich auch zu benutzen. Also so ein Wilds and Gate Evades, genau so ein Spiel, das über einen Tabletop-Simulator echt keinen Spaß macht.
Ja.
Weil
ja,
dann
glaube ich.
Fällt dir irgendwas mal um, so ein schöner Löwe oder was, fällt dir um oder verrutscht und dann, oh, wo stand der nochmal? Und nee, und hast du da die ganze Zeit da die Tiere, die du dann rumbewegen musst, ja, das macht nur in einer physischen Kopie Spaß.
Ja, das glaube ich.
Ja, das Spiel lebt ja auch so ein bisschen davon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber Flip'n'Rides, Roll'n'Rides immer gerne auch in großen, also steht ja auch dran, Quadrograph 1 bis 100 Leute.
So, ja.
Das kann man da ja tatsächlich so spielen. Man muss sich da nur irgendeine Möglichkeit überlegen, wie man das mit den Monstern macht. Ja? Also wen lässt man das einzeichnen?
Da wäre, glaube ich, so ein Hörsaal in der Uni ganz geil und dann irgendwie einer, der es vorne über einen Beamer irgendwie so an die Wand projiziert und da muss man ja noch die Monsterkarte oder die Karte einmal nach links oder nach rechts weitergeben.
Ja. Ja. Nee, das wäre die beste Konfiguration sozusagen. Ja. Dann kann man es auch mit 500 oder 600 Mann gleichzeitig spielen.
Wäre das nicht mal irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Guinness-Buch-Rekord? Die meisten Mitspieler in einem Brettspiel physisch vor Ort oder so?
Stadthalle Braunschweig, können wir anmelden.
Genau. Müssen wir mal, das wäre jetzt mal was, das könnten wir mal uns überlegen, ja, tatsächlich.
Für die Nach-Corona-Zeit, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden, genau, dann gibt es den großen Guinness-Buch-Rekordversuch, die meisten Mitspieler in einem Brettspiel.
Ich wette,
Pegasus wäre dafür zu haben.
Die sind
coole Leute, da geht was.
Genau.
Ja, dann müssen wir die mal zusammen anschreiben. Das wäre jetzt mal ein cooles Projekt für nach dem Podcast auch noch. Ja, auf
jeden Fall. Das wäre wahrscheinlich was für die Spielemesse Essen oder sowas dann.
Ja, wie auch immer. Ja, genau. So war eine coole Idee, warum nicht?
Ja.
Cool. Ja. Warum auch nicht, ne?
Ja. Was ist denn so dein All-Time-Favorite, wo du sagst, ach, das geht immer? So an, ja, ich weiß, das ist so die Frage der Fragen. Du kannst auch gerne deine Top 3 machen, aber.
Also das kommt immer auf die Gruppe drauf an.
Ich gehe jetzt nur von dir als Einzelperson, wenn du jetzt deine Spiele zur Auswahl hättest und sagen könntest, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Da kannst du mich nachts um 2 wecken, da habe ich Bock drauf.
So als Beispiel, du müsstest irgendwo hin, die Leute kennst du noch nicht und solltest drei Spiele mitbringen.
Ja, das ist, also wenn du die nicht kennst, ist es halt, wie gesagt, von den Mitspielern extrem abhängig. Also wenn ich jetzt mit Chrisley spiele, kenne ich auch sie und ihre Stärken und dann ist das leichter, glaube ich, zu sagen, als wenn du Leute hast, die vielleicht gar noch nie ein Brettspiel gespielt hast und dann kommst du mit mit so einem kleinen Klopfer oder was und dann sagen die, okay, tschüss, danke fürs Gespräch und such dir anderen. Aber also sonst ein It's a Wonderful World oder Die wunderbaren Welten auf Deutsch, der Titel ist ein ein super tolles Spiel, so ein Setbuilding und auch ein, genau, also das ist ein richtig tolles Spiel. Du baust da dann so deine Engine so ein bisschen mit auf und versuchst dann mit dem Card-Draft-Mechanismus, also das ist ein richtig tolles Spiel. Ähnlich zur Terraforming Mars auch oder Underwater Cities, also die spielen so alle so drei ähnliches Genre und Niveau an. Die sind auch alle drei ähnlich, also die drei mache ich alle ähnlich gut. Genau. Und ansonsten so vom Familienspiel Plättchenlege ist ein Insel der Katzen, ist ein echt schönes Spiel. Das ist ja von Skellig Games, da mache ich jetzt mal nicht so viel Werbung, weil ja Chris ja da auch arbeitet. Ansonsten es sind so viele Spiele. Ja. Aber auch die Spiele, die ich jetzt heute schon vorgestellt habe, die sind echt toll und die sind jetzt ganz neu bei uns eingezogen und die werden noch häufig auf den Tisch kommen. Also da sind wir felsenfest von überzeugt. Die sind richtig schön, auch vom Spiel und alles. Also die kommen auf jeden Fall schon auf den Tisch häufiger mal. Ja. Sonst Roll and Ride, wie gesagt, ne, in der Pandemie war das top. Ja, so ein Kartograf extrem häufig, ein Trails of Tucana extrem häufig. Ja. Dann mit meiner Familie, die aus dem klassisch so Doppelkopf- und Skatbereich, also Stichspiele, ich weiß nicht, an die 100 Partien The Crew gespielt mit denen. Ja, und nachts um 3 und ach noch kommen lassen, noch eine Runde und so. Ja, also das Top-Spiel, wie gesagt, kommt extrem auf die Mitspieler drauf an. Jemand, der noch nie ein Stichspiel gespielt hat, und dem legst du dann Crew hin und danach sagst du, oh, hättest du mal das gespielt und oh, hier, ne? Und dann ist es auch wieder schwierig. So,
ja. Dann wäre da sicherlich Wizards auch genau das Richtige, oder?
Ja, Wizard auch. So, Wizard, haben wir auch schon so häufig auch gespielt. Ja, auch ein tolles Stichspiel.
Genau. Mag ich auch unglaublich gerne. Ist auch ein total tolles Spiel. Ja, für mich, ich habe für mich als Entdeckung King Domino. Das spiele ich einfach unglaublich gerne, weil das so ein total niedrigschwelliges Spiel ist, dass man auch mit Leuten, die nicht viel gespielt haben, total schnell anfangen kann, denen das auch ganz schnell beibringen kann. Und trotzdem aber auch so ein bisschen dieses Hard to Master manchmal drin hat, weil dann musst du, es gibt so bestimmte Kombinationen, die bringen einfach deutlich mehr Punkte.
Ja. So, ja. Und dann bist du aber raus, weil die Zahl so hoch war. Ja, und
ja,
dann
genau.
Musst du schon einkalkulieren, dass du danach so eine Lusche bekommst. Ne?
Ja, genau. Ja.
Also ich muss zum Beispiel sagen, so rückblickend auf die letzten Jahre, Kartograf ist definitiv eins meiner Lieblingsspiele, weil das auch vor allem, so wie ich das jetzt zumindest immer in den Runden hatte, alle auch einfach zusammenbringt. Also du hast einfach Leute, die dicke Brettspiele wollen, die nehmen das dann halt, ich sag jetzt mal eher als Absacker, aber die spielen das mit, die finden das gut. Ne? Mhm, ja. Und wenn du so wenig Spieler hast, die nehmen das dann auch einfach mal mit, weil sie da auch einfach leicht reinkommen und dann auch einfach mal, ich sag jetzt mal, ein bisschen rummalen können und nicht nur so aufpassen müssen. Ne? Ja. Das finde ich einfach gut und ich finde, es ist auch einfach günstig. Ne? Also du kriegst viel, du hast eine volle Packung, kannst du auch für unterwegs mal mitnehmen. Ne? Ist auch so eine Sache, unterwegs mal eben, fährst in Urlaub oder sowas, was nimmst du für Spiele mit? Ne? So ein Kartograf passt halt in jede Tasche. Ne? Ist schon total toll.
Da ist halt gerade mit der Erweiterung, mit der Kartografin und auch mit den zusätzlichen Karten, die jetzt rausgekommen sind, ist es auch nochmal echt ganz stark aufgewertet worden und das mit sehr geringen Mitteln. Ne? Also das wird wirklich extrem wenig Aufwand.
Ja. Ja. Das müssen wir bei Zeiten mal testspielen. Da habe ich noch überhaupt nicht keine wirkliche Meinung zu.
Ja, ich habe sowohl die Kartografin als auch die Erweiterungen alle schon ausprobiert, sind alle klasse.
Mhm. Also, die Erweiterung habe ich tatsächlich ungetestet hier seit, keine Ahnung, langer Zeit. Es ist, Ich habe immer, nee, ich sag mal, das Häufchen der Freude.
Ja.
Ich freue mich ja darauf, irgendwann ja, mal alles zu spielen. Ne?
Ja.
Ich hab ja immer mal wieder so den Gedanken, dass ich sage, eigentlich müsste man sich mit experimentierfreundigen Leuten zusammentun und einmal, keine Ahnung, im Monat einfach nur vornehmen, man spielt jedes Mal dann ein Spiel von denen, was dann einfach lange bei einem schon rumliegt. Ne?
Ja.
Damit man das mal so ein bisschen ausprobiert und einfach mal coole Spiele findet. Ne?
Ja, ich will da jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja auch den Brettspiel-Account auf YouTube, die Brettspielsuchtis, und die haben jetzt, genau um diese Thematik aufzugreifen, haben die ihr Format The Pile of Future Glory genau, und geben sich dann gegenseitig auf, was dann derjenige dann jetzt von seinem Pile of Future Glory sozusagen jetzt dann bis zum nächsten Mal spielen muss, sozusagen.
Ah, cool.
Genau. Ja, die kennen wir noch aus Karlsruhe-Zeiten.
Ah, okay.
Ja, und ich meine, jetzt seid ihr in Freiburg und mit dem Freispiel habt ihr natürlich den Hauptgewinn der Spieleläden gezogen quasi, ne?
Ja, also wir sind echt gut verwöhnt. Also wir hatten in Karlsruhe, hatten wir auch schon die Spielepyramide und waren echt netten Kontakt. Jetzt sind wir in die Nähe von Freiburg gezogen und haben hier das Freispiel, auch einen Top-Laden. Aber ja, wir kennen so viele Läden jetzt mittlerweile. In Nürnberg kann man auch nur ganz klar sagen. Da gibt es auch einen tollen Laden. Also es gibt in allen großen, mittelgroßen.
Spielst du in Nürnberg an?
Das ist der Moment jetzt, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Aber es gibt ja diese Aktion Hoher Spielwert, wo ja so diese ganzen, also Experten, also diese inhabergeführten Brettspielläden, ja, wo auch man noch so qualitativ hochwertige Beratungen bekommt, und die sind wirklich in ganz Deutschland verteilt. Und
Ultra Comics, ne?
Ist das? Ja, genau, ist Ultra Comics,
ja, genau.
Genau,
mit Comics,
Ultra Comics, genau. Okay.
Ja, ja, also Ultra Comics ist der Knaller. Also da bin ich fast jedes Mal, also ich bin ja, meine Frau ist aus Nürnberg und wir sind dann ab und an mal da, Schwiegermutter besuchen und so weiter. Mhm. Und deshalb, da sind wir, ich dachte jetzt, ich hätte da jetzt irgendwas, sagen wir mal, verpasst, ne?
Ja.
Keine Ahnung, ein Spielecafé oder sowas, weil das ist das Ultra Comics halt nicht.
Ja. Hier ist ein reiner Spieleladen und das Freispiel ist ein Mix. Also die haben auf der einen Seite den Spieleladen, der auch extrem gut geführt ist, aber bedeutend kleiner als jetzt das Ultra Comics. Mhm. Aber dafür haben sie auf der anderen Hälfte dann auch nochmal, ich glaube, 8 bis 10, also je nachdem, vor Corona waren es mal ein paar mehr Tische, wo man sich dann auch aus dieser Auswahl, die haben auch gut 1000 offene Spiele dann da, wo man sich dann einfach eins auswählen kann, sich hinsetzen kann, das dann halt spielen kann. Und das ist ein echt tolles Konzept und auch extrem liebe Menschen im Freispiel.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Da haben wir uns ja auch getroffen, genau.
Ja.
Und tatsächlich, ne, wir hier aus dem hohen Norden, ich freue mich dann immer, dann da zu sein und dann irgendwie spielen zu können. Das ist immer so ein Highlight des Besuchs in Freiburg. Und genau, die Aktion Hoher Spielwert werden wir auch verlinken. Das werden wir auch nochmal einstellen. Genau, der Ultra Comics gehört dazu. Bei uns in der Gegend Spieleburg Göttingen gehört zum Beispiel dazu, Matze. Die kennen wir ja auch. Und Atlantis in Hamburg. Aber es ist tatsächlich durch ganz Deutschland verbreitet. 33 Spieleläden sind es übrigens, die dabei sind, genau.
Und also, was man hier einfach sagen kann, von allen Läden, die wir bis jetzt aus der ganzen Liste schon mal besucht haben, auch, man kriegt immer, auch als jemand, der 1000 Spiele zu Hause hat, immer noch irgendwelche Neuigkeiten oder Spiele, die man noch nie davor gesehen hat. Und die haben einfach eine extrem hochwertige Beratung und können da einen extrem gut auch bei Spielen beraten, wenn man sagt, oh, ich habe die und die Vorlieben, ah, hast du das schon mal gesehen? Also, ne? Und das ist echt top.
Ja, das ist genau. Das sind also, wenn ich so auf die Liste schaue, ich glaube, ich kenne mindestens die Hälfte der Läden und ich sag mal, in so einem guten Drittel war ich auch schon drin.
Ja.
So, also von daher, das ist schon eine gute Liste. Wie gesagt, werden wir einmal verlinken. Wenn ihr also einen Spieleladen in der Gegend sucht, liebe ZuhörerInnen, dann sind das die Spieleläden, die auf jeden Fall gute Qualität bieten.
Mich wundert, warum Kai aus Kais Welt der Spiele aus Wolfsburg hier nicht dabei ist. Der fehlt mir hier eigentlich.
Ja, vielleicht weiß er noch nichts davon und wir müssen ihn mal darauf hinweisen.
Ja,
Comicbuch und Spiel in Oldenburg ist zum Beispiel mit drauf.
Mhm.
Ja. Genau, da habe ich zu Studentenzeiten auch mal gearbeitet. Also, genau, der Seetroll in Konstanz, da war ich auch schon drin, der ist auch echt toll.
Ja.
Genau, ne? Gandalf Flensburg ist mit drin.
Genau, ja. Flensburg, ja.
Ja. Also große, große Liste, wie gesagt, wird verlinkt.
Ja, und da kriegt man, also wenn man bis jetzt nur im Müller oder im Thalia war, also die werden zwar auch gebraucht, um diese großen Auflagenspiele irgendwie an den Mann zu bekommen, aber wenn man mal auch was sucht, was ein bisschen mehr ist als nur ein Spiel des Jahres der letzten 3 Jahre und noch ein paar andere Top-Titel von Ravensburger Schmidt oder Pegasus, dann sollte man mal sich eher auf dieser Liste zurechtsuchen.
Und sich vielleicht auch dann da beraten lassen, ne? Weil da dann halt auch Leute sind, die Ahnung von den Spielen haben. Oft auch offene Spiele, in vielen dieser Läden sind offene Spiele, die man sich auch anschauen kann, ausleihen oder da spielen kann. Genau. Ja, absolut cool.
Also
absolut
ich muss halt auch immer wieder sagen, dass das Problem in Anführungsstrichen, wenn man jetzt bei einem Müller oder Thalia oder wie auch immer reingeht, die meisten wissen halt nicht, was sie da verkaufen.
Ja.
Ne, die haben halt, die machen das, ich sag jetzt mal nebenher, wie auch immer. Da gibt es bestimmt auch Leute, die voll den Plan haben, aber ich habe sie halt noch nicht gefunden.
Ja. Also im Comicbuch und Spiel war das damals so, dass wir dann einmal die Woche Spiele gespielt haben und dann hat immer jemand anders aus der Belegschaft halt quasi ein Spiel vorgestellt. Ne? Und dann kamen halt auch mal Standardspiele auf den Tisch. Ich sag jetzt mal nicht Monopoly, aber halt auch Sachen, die halt im größeren Stil verkauft wurden. Ne? Aber man sollte trotzdem wissen, was es ist und was es bedeutet, das zu spielen. Ne?
Ja.
Ja. Genau.
Ja, und die haben dann häufig auch wirklich das dann ein bisschen aufgeteilt. Also der eine Mitarbeiter ist eher im Fantasy-Bereich oder der andere ist mehr stark in den Exit rein, also Escape-Spielen. Ein anderer hat dann dafür Kinderspiele und so. Und dann kann es schon mal sein, dass wenn man der Mitarbeiter vielleicht gerade irgendwie im Gespräch ist oder sowas, dass man dann mal kurz warten muss. Aber dafür kriegt man dann wirklich nur extrem hochwertige Beratung.
Ja, ich kriege auch immer irgendwie so einen halben Föhn, wenn ich dann in so einem, keine Ahnung, Galeria stehe und höre dann irgendwelche MitarbeiterInnen da Spiele vorstellen und ich denke mir, nein, das erstens ist das nicht das Spiel und zweitens, was die suchen, ist was ganz anderes.
Ja.
Ich muss mich dann immer zusammenreißen, nicht plötzlich ins Beratungsgespräch zu gehen.
Ja, wir haben es auch schon gemacht, weil da waren wir im Thalia oder sowas, in Kassel, das war auch schon noch vor Corona. Und dann sind wir tatsächlich auch schon, die wussten das dann aber mit ihrem, wir haben uns dann mal vorgestellt, dass wir auch den Blog haben. Und dann, weil wir gerade da waren, haben die uns dann tatsächlich zum Beratungsgespräch dazugeholt, weil die uns gesehen hatten.
Ja, witzig. So.
Und dann haben wir die wollten ein Spiel, am Ende sind sie mit 3 gegangen. So, ja. Und der war Thalia dann auch extrem glücklich. Aber dann hatten die wenigstens von den Spielen, die sie dann tatsächlich auch da hatten, in Karlsruhe dann auch wirklich eine extrem gute Auswahl, die dann genau auf das gepasst hatte, was die dann sich auch vorgestellt haben. Ja. Und da will ich auch eine Lanze brechen, weil in Karlsruhe ist wirklich da, das darf vielleicht nicht zu laut an die Glocke hängen, nicht, dass hier einer von Thalia mithört, aber die Kollegin, die das da managt, die macht auch so ein bisschen was noch über, also außerhalb ihres Standardportfolios, das sie eigentlich nur kaufen darf, bestellt sie auch noch andere Spiele, weil sie einfach sagt, die sind so gut, die will ich in meinem Laden haben. Und kriegt da zwar immer wieder auch Schläge auf die Finger von ihrer Chefin, aber sie sagt, die brauche ich einfach. Und deswegen gibt es da schon eine größere Auswahl als jetzt in einem 0815-Thalia.
engagierte MitarbeiterInnen auch in diesen Läden werten das natürlich massiv auf. Ne? Also es ist jetzt kein Bashing generell, sondern im Großen und Ganzen ist es eher so, dass dann das sehr von den Mitarbeitenden abhängt sozusagen. Ne?
Ja, ja.
Im Gegensatz zu halt tatsächlich zu den Läden aus dem hohen Spielwert, die halt wirklich auch drauf achten.
Genau. Ja, klar, also da, an die Beratung, da kommt keine Kette dran. Ja. Das ist einfach so.
Genau. Gut, genau, dann haben wir auch das schon mal für uns so ein bisschen zusammengefasst. Gibt es irgendwas, was von euch noch unbedingt zum Thema Brettspiele in den Äther muss?
Gute Frage. Habt Spaß beim Spielen. So, ja, ja. Und also auch mal neue Sachen ausprobieren, glaube ich. Es sind so viele tolle Spiele jenseits von Monopoly.
Ja, allerdings.
Also jenseits von Monopoly sind nur tolle, also bessere.
und also wir haben auch keins zu Hause. Wir haben kein Monopoly, wir haben kein Mensch ärgert dich zu Hause. Das kommt bei uns nicht rein. Und wir kriegen trotzdem, wenn wir auch Gäste bekommen oder sowas, immer was auf den Tisch, das so viel mehr Spaß macht. Und es kommen jedes Jahr extrem viele Spiele raus. Die muss man nicht alle ausprobieren. Dafür sind es auch viel zu viele. In Essen sind es, glaube ich, 1000 Neuheiten im Jahr oder sowas. Das kann man gar nicht mehr alles überblicken. Aber davon ist so viel, vieles Tolles dabei, auch jetzt die Auswahl, die wir gestellt haben. Ansonsten gibt es so viele auch gute Content-Creator im Social Media, die dann so Sachen auch mal vorfiltern, vorstellen. Da gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile, das sich dann zu machen, eine Vorauswahl zu treffen.
Ja, und das letzte Wort überlassen wir jetzt Jonas.
Ja, ich wollte gerade sagen.
der hat gerade Hunger, genau.
Ja, das ist okay.
Ich dachte, das wäre eine Kritik an der Preispolitik, aber auf Kickstarter manchmal. Nein, aber haben wir auch rausgefunden, es ist ja, es gibt halt Entwicklungen auf dem Markt, die sind halt so und wie du ja vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt hast, Materialpreise sind halt hochgegangen, also
Ja, ist also, nur die Frage, ob sie dann nachher, nach Corona, wenn das sich alles entspannt hat, ob dann die Preise auch wieder runtergehen. Ich stelle das mal so in den Raum, die Frage.
Das ich glaube es eher nicht.
Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht in einer Entscheidungsposition. Aber ich weiß einfach, dass auch diese Transportkosten aktuell einfach völlig durch die Decke gegangen sind aus China. Ja. Also der Standardcontainer aus Shanghai, Rotterdam, ist von 2.000 bis 3.000 Dollar auf 13.000 Dollar hochgegangen. Das ist eine Marge von einem Spiel oder sogar eher mehr. Und wenn du das nicht einkalkulierst, dann gibt es den Brettspielverlag in einem Jahr nicht mehr.
Ja. Das Problem ist, dass genau das gleiche Problem hast du ja auch im kompletten Konsumsektor, aus dem ich ja quasi komme. Und dabei bleiben die Preise trotz alledem zumindest ansatzweise stabil.
Ja.
Aber egal, andere Märkte gehört auch nicht hierhin.
Ja, so sieht's aus. Ja. Genau, ja. Super. Ihr Lieben, das ist schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mit uns gesprochen habt und uns ein bisschen erhellt habt über den Brettspielmarkt. Und ich glaube, für mich zumindest sind mindestens drei Spiele jetzt dabei gewesen von den dreien, die ich mir wohl kaufen werde.
Genau. Vielleicht können wir ja, in unregelmäßigen Abständen das einfach mal wiederholen. Vielleicht habt ihr einfach noch mal Lust, wenn ihr so ein ungeschliffenen Rohdiamanten vielleicht bei euch liegen habt, der vielleicht noch kurz vom Kickstarter ist, zu sagen, Mensch, darüber möchte ich mal ein bisschen intensiver reden. Ne?
Ja.
Dann können wir das Ganze ein bisschen verbinden. Vielen lieben Dank.
Ja, wir haben gerade auch einen aufgebaut, aber müssen wir noch ein paar Mal spielen. Aber das könnte auch so ein ungeschliffener Diamant sein. Müssen wir mal gucken.
Können wir ja machen.
Kein Problem. Genau.
Ja, aber ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und mit den mit der Guinness Buch der Rekorde Challenge, da müssen wir vielleicht auch nochmal in Kontakt sein.
Genau, das behalten wir mal im Auge.
Machen wir es.
Man findet euch auf Instagram und auf Facebook unter We Love Board Games. Und jetzt winkt
ohne uns S.
We Love Board Game. So.
Ja.
Genau. Sorry.
Es war schon belegt.
Genau. Ah, okay. Ja, genau. Und ja, wir werden euch verlinken. Das heißt, unsere lieben ZuhörerInnen werden euch in den Shownotes finden und dann hoffentlich auch auf Instagram und Facebook abonnieren und folgen. Genau.
Ja, vielen Dank.
Gerne, gerne. Ja. Genau. Und uns erreicht ihr wie gewohnt unter Twitter, unter @cast_php.
Oder unter unserer E-Mail-Adresse per Anhalter durch die Fantastik @gmail.com.
Oder ihr könnt uns Kommentare auf Podigy hinterlassen oder auch über alle anderen Möglichkeiten, über die ihr uns empfangt und hört.
Genau. Also, euch noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Jo, und dann spielt weiter. Ciao.
Ciao, ciao.